Ihr seht, dass das mit der Vollintegration noch nicht so ganz klappt bei mir und da arbeiten wir noch dran. Bin ich doch mehr Deutscher noch als Schweizer. Im letzten Jahr, im Mai, wurde die ganze Welt Zeuge eines besonderen Ereignisses, das das letzte Mal dann 70 Jahre vorher stattgefunden hat und die meisten von uns deshalb das nicht live erlebt haben, obwohl es auch damals im Fernsehen übertragen wurde. Und die Rede ist von der Krönung des englischen Königs oder dann die 70 Jahre vorher dann die Königin in dem Fall. Meine Frau, die kommt aus England. Und deswegen, aber ich habe das ganze Ding nicht angeguckt, einfach nur die Zusammenfassung. Auch wenn sich darüber streiten lässt, wie sinnig eine solche Monarchie auch heute noch ist, so gab es bei dieser Krönungszeremonie Momente, zumindest für mich persönlich, die auf eine noch größere und himmlische Realität hinweisen. Ein Ereignis, das vor 2000 Jahren stattfand, das nicht live übertragen, aber doch von einigen Augenzeugen beobachtet wurde und an das Christen ebenfalls im Mai weltweit denken und das sie feiern. Und das ist eben genau die Himmelfahrt. Und ich glaube, dass die Himmelfahrt eines der Ereignisse ist, die im Leben von Jesus am wenigsten verstanden und begriffen werden. Die anderen Ereignisse, die werden ja gefeiert, da haben wir Grußkarten, da kann man in die Alpha-Buchhandlung gehen und dann holt man sich irgendwie eine Weihnachtsgrußkarte oder über Ostern. Und als Christ hat man da auch ein relativ gutes Verständnis, was da passiert. Aber bei der Himmelfahrt, da schwächeln wir oft. Da kommt eben nicht so viel, außer ja, da ist er halt wieder zurück. Da ist er einfach wieder weg. An Himmelfahrt gibt es eben auch keine Grußkarten, habe ich jedenfalls noch keine gefunden. Vielleicht wäre das eine Idee, dass man das mal aufgreift oder auch zumindest nach der Predigt. Vielleicht kann man dann einfach eine Happy Himmelfahrtkarte einfach kaufen. Also Happy Easter gibt es, Happy Christmas, aber Happy Himmelfahrt fehlt und das unterstreicht so ein bisschen meinen Punkt. Und wenn wir die Himmelfahrt nicht ganz einordnen und begreifen können, dann sind wir auf jeden Fall in guter Gesellschaft, denn den Jüngern damals ging es ähnlich. Und wir lesen mal diesen Abschnitt aus Apostelgeschichte 1. Da heißt es, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also sie beobachten hier ganz gespannt, wie Jesus in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Art nach oben schwebt. Ich meine, wir lesen das so, aber wenn wir uns das mal vor Augen führen, oder wer möchte nicht gern dabei gewesen sein, um dieses außergewöhnliche Szenario zu erleben, wie Jesus dann plötzlich abhebt. Und wie eine Wolke ihn aufnimmt, er vor ihren Augen verschwindet und da haben die sicherlich noch einige Zeit mit offenem Mund wie ein Reh im Lichtkegel gestanden und irgendwie gesagt, interesting, wie der Engländer sagen würde. Und kurze Zeit später gesellen sich dann zwei Engel zu ihnen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum die so eine komische Frage stellen? Sie sagen ja, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Also wenn die mich damals gefragt hätten, ich hätte da schon eine Antwort gehabt, mir wäre da was eingefallen. Vielleicht wie, ja, weil wir das vorher noch nie gesehen haben, weil es selbst für Jesus nicht normal ist, senkrecht ohne Lift in den Himmel irgendwie aufzufahren. Die Jünger hatten ja schon einiges erlebt, aber das haben sie eben noch nicht gesehen. Und die Engel können nicht nur das Offensichtliche gefragt haben. Ihre Frage muss auf etwas anderes abgezielt haben. Es war ja eine sanfte Zurechtweisung, weil sie offenbar in den Herzen der Jünger lesen konnten und wussten, dass sie das, was da gerade passierte, irgendwie, dass sie das falsch eingeordnet haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus sich 40 Tage lang nach seiner Auferstehung immer wieder zeigte und ihnen erklärte, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, was er getan hat und was noch kommen wird. Doch offenbar war das noch nicht ganz eingesichert. Auch erkennbar an der Frage, ob Jesus jetzt für Israel das Reich wiederherstellt. Sie hatten nach all dieser Zeit immer noch nicht begriffen, dass Jesus keine irdische Herrschaft, die auf Israel begrenzt ist, plant, sondern eine Herrschaft aufrichtet, die nicht von dieser Welt ist, die zwar von Israel ausgeht, aber die ganze Welt einschließt. Sie dachten immer noch, dass Jesus auf einem Thron in Jerusalem sitzen wird und deswegen war die Himmelfahrt für die Jünger eine Enttäuschung ihrer Hoffnung. Für sie bedeutete die Himmelfahrt die Abwesenheit von Jesus und damit eine Verringerung der Kraft und Gegenwart Jesu. Aber in Wahrheit war die Himmelfahrt eine Initialzündung für eine Vergrößerung und Zunahme der Kraft. Wie Jesus schon vor seinem Sterben zu ihnen gesagt hatte, war es besser für sie, wenn er weggeht, damit der Heilige Geist kommen konnte. Und solange Jesus auf der Erde war, war er gebunden an Zeit und Raum und konnte immer nur einfach an einem Ort und zu einer Zeit sein gleichzeitig. Doch nach seiner Himmelfahrt würde sich Jesus auf den himmlischen Thron setzen und dann konnte er durch seinen Geist zur selben Zeit an jedem Ort sein und sein Königreich durch seine Nachfolger aufrichten. Und die Jünger fragten, wirst du dein Reich jetzt aufrichten? Und Jesus antwortete, ihr werdet die Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und ich glaube, das bedeutet, der Weg, wie ich mein Reich auf dieser Erde aufrichte, geschieht durch euch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Engel wollten mit ihrer Frage andeuten, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Warum schaut ihr so geknickt und traurig in den Himmel? Dinge werden besser und nicht schlechter. Das ist ein Grund zum Feiern und nicht zum Trübsalblasen. Und deswegen heißt diese Predigt Happy Himmelfahrt. Aber der Groschen muss kurz danach gefallen sein bei den Jüngern, weil es im Lukas-Evangelium heißt, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Plötzlich hatten sie den Zusammenhang verstanden und die Himmelfahrt als Quelle der Kraft und Freude entdeckt. Und Gott möchte, dass derselbe Groschen auch bei uns fällt und dass wir auch diese Freude an der Himmelfahrt erleben. Vielleicht haben sich die Jünger damals auch daran erinnert, wie Jesus nach seiner Auferstehung durch die Schrift ging und alles auf sich bezog. Und mit Sicherheit hat er dabei auch Daniel 7 erwähnt. Daniel 7 ist ein Abschnitt, ist eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament. Also ich habe so einige Lieblingsstellen, aber das ist sicherlich eine der stärksten und der erfreulichsten für mich. Da schauen wir uns mal an. Da heißt es, ich schaute in Gesichten der Nacht, also eine Gesichtvision, irgendwie ein Traum, der dort Daniel gehabt hat. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Diese Stelle habe ich persönlich jahrelang auf die sichtbare Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit bezogen. Und ich würde mal behaupten, viele Christen würden die Stelle heute noch genauso verstehen. Ich denke heute, dass hier die Himmelfahrt von Jesus beschrieben wird. Und das aus drei Gründen. Der erste Grund ist, die Richtung dieses Kommens ist gar nicht von oben nach unten. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, also eben, wenn man denkt, etwa der Himmel oben und Jesus kommt zurück aus dieser irdischen Perspektive, dann würde das anders heißen. Hier ist Jesus kommt zu dem Alten an Tagen, was eine Umschreibung für Gott, den Vater ist. Jesus kommt von unten nach oben. Er kommt zu dem Alten an Tagen. Der zweite Punkt ist, Jesus wird Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Wann hat das stattgefunden? Wann ist das passiert? Ich bin der Überzeugung, das, was hier beschrieben wird, ist diese Intronisierung, ist die Coronation von König Jesus, die an Himmelfahrt stattgefunden hat. Und kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Alle Christen sind sich einig, dass Jesus alle Gewalt im Himmel hat. Aber ich denke, manchmal ist uns nicht so klar, dass Jesus hier sagt, auch mir gehört alle Gewalt, auch auf der Erde, jetzt schon. Und Daniel 7 ist eine Parallele zu Daniel 2, wo prophezeit wird, dass der Gott des Himmels in den Tagen dieser Könige ein Königreich aufrichten wird, das ewig nicht zerstört werden wird. Und aus meiner Sicht sind mit diesen Königen die römischen Cäsaren, die römischen Kaiser gemeint. Und dieses Zeitfenster stimmt mit dem Beginn von Jesu Dienst überein, der während des römischen Reiches auftritt und bei seiner ersten Predigt sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Einstiegspredigt. Dafür hat er gestartet. Und gesagt, das Reich Gottes, worauf die Juden gewartet haben, das ist jetzt da. Wenn ich Dämonen austreibe, dann geschieht das. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und natürlich war Jesus auch vorher schon Gott und hatte unbegrenzte Macht. Aber die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass Jesus durch seine Menschwerdung und wegen dem, was er gelitten hat, einen Namen erhalten hat, der über allen Namen ist. Und Jesus ist jetzt als dieser Gottmensch, der Sohn des Menschen, das ist ja die Bezeichnung, die er selber immer wieder aufgreift aus diesem Daniel-Abschnitt, der Sohn des Menschen, das war seine Selbstidentifizierung, dass er in einer neuen Form zur Rechten Gottes in der Himmelswelt eingesetzt wurde, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und dass er in einer absolut neuen Beziehung zu uns Menschen als Haupt der Gemeinde seine Herrschaft angetreten hat. Timothy Keller, ein sehr berühmter amerikanischer Pastor, sagt, die Himmelfahrt von Jesus Christus nimmt das, was Jesus auf der Erde war und getan hat und setzt es im Universum und in unseren Leben mit all seiner heilenden Kraft frei. Und das zu verstehen, ist wirklich frohe Botschaft. Das ist das Sterben von Jesus, die Auferstehung, aber auch die Himmelfahrt zu diesem Gesamtpaket dazu gehört. Und die Frage, die ich jetzt noch untersuchen möchte, ist, was bedeutet das für uns? Um das etwas plastischer werden zu lassen, kann man das Wirken von Jesus in drei klassische Bereiche unterteilen, die Jesus in sich vereint, die Ämter von König, von Priester und von Prophet. Und dieser erste Titel, dass Jesus der König ist. Jesus wurde bei der Himmelfahrt als König aller Könige und Herr aller Herren in vollkommener Macht und Autorität eingesetzt. Und was ich mir immer wieder mal überlege ist oder was mir mal ganz deutlich aufgefallen ist, wenn Jesus jetzt alle Gewalt auch auf der Erde hat, dann kann der Teufel nicht mehr allzu viel besitzen. Macht das Sinn? Wenn Jesus alle Gewalt hat, dann hat der Teufel, ist auf jeden Fall nicht mehr der Herr dieser Welt. Und was nicht bedeutet, dass er gar keinen Einfluss mehr hat, aber die Machtverhältnisse haben sich spätestens durch den Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt dramatisch verschoben. Wir können als Christen nicht so tun, als hätte es da keine Veränderung gegeben. Das war ein massiver Einschnitt und hier wurden die Machtverhältnisse neu aufgegleist. Kurz vor seinem Tod sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und da, wo noch in der Wüste, in der Versuchungsgeschichte der Teufel noch gesagt hat, mir gehören alle diese Reiche und ich gebe sie, wem ich will. Jesus hat dieser Versuchung widerstanden, aber das heißt nicht, dass er nicht alle diese Reiche bekommen hat. Aber er hat sie bekommen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und weil Jesus jetzt diese Macht und Autorität als Haupt seines Leibes der Gemeinde ausübt, bedeutet das auch, dass er alles so lenkt, dass es letztlich der Kirche, seinem Volk und damit allen, die zu dieser Kirche gehören, zugute kommt. Und so oft fühlen wir uns als Christen so einfach so schwach und so unbedeutend, als würden wir, und wir gucken vielleicht in den Nachrichten und da sind doch die wahren Machtzentren und da werden Dinge entschieden und wir fühlen uns irgendwie so, was macht das schon für einen Unterschied? Sind wir überhaupt wichtig? Und Gott hat eine komplett andere Perspektive. Die ganze Bibel ist diese Geschichte davon, dass wir sein Augapfel sind, dass er die Dinge, auch die politischen Ereignisse, gerade das Alte Testament handelt immer wieder davon, wie einfach Dinge geordnet werden, um das Volk Gottes einfach zu bewegen und um seine Erlösungsgeschichte zu verwirklichen. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Der Schreiber von die Message-Bibel übersetzt hat, Eugene Peterson, er sagt, ich habe hier diesen englischen und dann noch die Übersetzung, er sagt, the church, you see, er nimmt diese Epheser-Stelle aus Kapitel 1, Vers 21, the church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. Heißt, die Gemeinde ist keine Randerscheinung der Welt, sondern die Welt ist eine Randerscheinung der Gemeinde. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir diese Perspektive bekommen und sehen, wie Gott uns sieht, dass wir haben eine Bedeutung in dieser Welt, weil Gott uns eine Bedeutung gegeben hat. Und dass Jesus der König aller Könige ist, hat auch Auswirkungen, mit welcher Perspektive wir andere Könige und Präsidenten sehen. Und auch da in der jetzigen Zeit, wenn wir in die Nachrichten schauen, das, was irgendwie die großen Schlaglichter und die großen Weltbeherrscher, die es schon damals gegeben hat, aber heute wieder die Könige und Präsidenten, ich bin der Überzeugung, weder Putin noch Biden haben alle Macht. Auch ein Olaf hat nicht alle Macht. Es ist Jesus, der wahre König ist. Über alle Länder. Das gilt für Amerika, das gilt für Russland, das gilt für die Ukraine, das gilt für China, das gilt für die Schweiz, das gilt für Deutschland. Jesus ist der wahre König über alle Herrscher. Und diese Perspektive, die beruhigt mich oder die gibt mir eine andere Art von Frieden und Zuversicht. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es ja, dass Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Und Gott hat letztendlich die Dinge in seiner Hand, heißt es. Und ein gutes biblisches Beispiel ist das Herz des persischen Königs Kyros. Das ist etwas, was wir im Alten Testament finden, dass er die Juden damals hat ziehen lassen, dass er sie freigelassen hat, damit sie zurück nach Jerusalem gehen konnten. Und lange, lange Zeit haben viele Wissenschaftler oder Historiker, die haben einfach das angezweifelt, haben gesagt, ja klar, wenn ein König irgendwie ein Volk irgendwie versklavt hat, dann lässt er das einfach ziehen. Das ist ja, das passiert ja ganz, ganz oft. Und die haben das nicht geglaubt, bis man dann einen sogenannten Kyros-Zylinder gefunden habt. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf dem Foto. Ich konnte den mal letztes Jahr live angucken im Britischen Museum. Und auf diesem Zylinder, es ist also wie eine Art Schriftstück mit einer Art Keilschrift, wo dann einfach der persische König, der in der Bibel erwähnt wird, die einen Auftrag gegeben hat, eine Botschaft zu schreiben. Und auf dieser Zylinder steht drauf, die jenseits des Tigris wohnenden Götter brachte ich zurück. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten. Hier wird zwar das Volk Israel nicht buchstäblich erwähnt, aber das grundsätzliche Prinzip wird erwähnt, dass der damalige persische König, dass er andere Völker mit ihren Göttern hat ziehen lassen und sie wieder in ihre Heimat geschickt hat. Und spätestens da sind viele, viele Kritiker verstummt. Die haben gesagt, okay, offenbar ist das tatsächlich passiert. Und wenn wir realisieren, dass Gott die Herzen aller Herrscher beeinflusst, dann können wir für sie beten, statt uns über sie aufzuregen. Statt unsere Hände zu ringen, beugen wir unsere Knie. Wir wählen Gebet statt Verzweiflung. Und Jesus regiert nicht nur die Geschicke der Welt, sondern auch die Geschicke unseres Lebens. Die eine der kostbarsten Wahrheiten ist im Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was für eine Wahrheit. Nicht nur die schönen, nicht nur die angenehmen Dinge, sondern auch die Dinge, die einfach uns zur Verzweiflung bringen, wo Schicksalsschläge in unser Leben kommen. Meine Frau hat kurz vor Weihnachten einen Schlaganfall im Auge bekommen. Und wo sie jetzt faktisch wie blind ist oder auf dem linken Auge nur noch 25% Sehkraft. Und eben, aber auch selbst mitten da drinnen hat sie einfach erlebt, wie Gott ihr ganz nahe gekommen ist. Wie sie einfach eine ganz neue Beziehung und eine neue Möglichkeit hat, Gott einfach zu verherrlichen auf dieser Erde. Rick Warren hat Folgendes geschrieben. Er sagt, Gottes Plan beinhaltet alles in unserem Leben, auch unsere Fehler, unsere Sünden, unser Versagen, unsere Verletzungen. Dazu gehören Krankheiten, Schulden, Katastrophen, Scheidung, der Verlust von Menschen, die wir lieben. Gott kann aus dem Schlimmsten immer noch etwas Gutes machen. Und genau das hat er auf Golgatha getan. Und sein Königtum bedeutet, he's got the whole world in his hand. Aber Gott hält auch unsere einzelnen Leben in seiner Hand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und diese Wahrheit wird uns einen Frieden geben. Die nächste Überschrift ist der Priester. Jesus wird als hoher Priester beschrieben, der uns jetzt zur Rechten Gottes vertritt, der für uns betet und uns einfach vor Gott immer wieder in Erinnerung bringt. Und auch diese Wahrheit ist für mich sowas von kostbar. In Hebräer 7 wird es, oder der ganze Hebräerbrief handelt irgendwie von diesem Thema, dass Jesus unser hoher Priester ist, dass Jesus für uns betet. Wie gut ist das zu wissen, dass nicht alles von mir abhängt, sondern da ist Jesus, der betet für mich. Und ein gutes Beispiel aus den Evangelien, wie dieser hohe priesterliche Dienst aussieht, ist diese Versuchungsgeschichte von Petrus. Das bewegt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Das war ja eine Zerbrucherfahrung mit Ansage, wo Jesus zu Petrus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen, Petrus. Und Petrus sagt, niemals, kein Problem. Und Jesus hat nicht gesagt, du, vielleicht passiert das, oder er hat gesagt, das wird geschehen. Wenn der Hahn kräht, du wirst mich verleugnen. Aber gleichzeitig hat Jesus eben auch gesagt, du, wenn du dann zurückgekommen bist, wenn du umgekehrt bist, er hat nicht gesagt, falls, oder mal gucken, wenn es gut läuft. Jesus hat gesagt, dann, wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und der Grund, warum Jesus hier so zuversichtlich sein konnte, war, weil Jesus gesagt hat, der Schlüssel an dieser Stelle ist, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Leute, das ist einfach eine unglaubliche Ermutigung und eine hoffnungsvoll, auch für uns persönlich. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Jesus für jeden Christen genauso betet, wie er für Petrus gebetet hat, dass unser Glaube nicht aufhört. Und auch wenn meine eigenen Gebete manchmal nur bis zur Decke gehen, ich weiß, wenn Jesus, der Sohn Gottes selber, wenn er betet, dann wird auch genau das geschehen, wofür er betet. Und Jesus ist unser Anwalt, der dafür sorgt, dass wir uns der Annahme, Vergebung und Freude des Vaters gewiss sein können. Stephanus hatte einen besonderen Einblick in diesen Aspekt der Himmelfahrt Jesu. Er wurde von einem irdischen Gericht verurteilt, als er damals gesteinigt wurde. Aber plötzlich sieht er einen anderen Gerichtssaal. Er sieht plötzlich den Himmel geöffnet. Und er sieht, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Genau das, was Daniel vorausgesagt hatte. Der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, der einfach zu dem Alten an Tage gekommen ist. Und auch wenn er von Menschen verdammt wurde, gab es vor Gott keine Verdammnis, sondern eine Gewissheit von Gottes Annahme, die so real war, dass er seinen Henkern vergeben konnte. Er hat hier von Jesus gelernt und auch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch die Himmelfahrt steht uns dieser, durch die Himmelfahrt steht uns dieser hohe Priester und Anwalt genauso 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche zur Verfügung, in alle Ewigkeit. Und sein Priesteramt verwirklicht Jesus jetzt auch durch seine Gemeinde für andere Menschen. Das, was wir selber erfahren, sollen wir weitergeben. Wie der Sohn gesandt wurde, so sendet Jesus jetzt auch uns, indem wir eintreten für andere Menschen, für sie beten, damit sie ebenfalls die Vergebung ihrer Sünden für sich selbst erleben. Und das letzte Amt, was Jesus ausführt, in besonderer Art und Weise seit seiner Himmelfahrt, ist das Prophetische, dass er als ein Prophet agiert. Ein Prophet ist im weitesten Sinne jemand, der im Auftrag Gottes spricht. Jesus kam vom Himmel und was er gesehen und gehört hatte, das hat er den Menschen bezeugt. Er lehrte die Menschen mit einer Vollmacht, weil er wusste, wovon er sprach. Und diesen Rabbi mit dieser himmlischen Kommunikation zu verlieren, war die verständliche Angst der Nachfolger von Jesus. Deswegen waren sie traurig, als Jesus eben ständig von seinem Sterben sprach. Bereits zu dem Zeitpunkt hat Jesus zu ihnen gesagt, es ist nützlich für euch, es ist gut für euch, es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Besonders eindrücklich hat das Maria Magdalena erlebt. Sie ist voller Trauer am Grab und redet. Und einfach jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, dann muss ich einfach schmunzeln. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Der Gärtner. Wer sonst? Und weil sie so voller Trauer ist, weil sie natürlich nicht vorstellen kann, und dieses Szenario, dass da plötzlich Jesus aufersteht, das hat von den Jüngern eben auch niemand geglauben können. Und plötzlich spricht der Gärtner zu ihr und sagt: Maria. Maria, dieser Name und diese Stimme, das kannte sie. Und sie war plötzlich, sie ist fast vor Freude geplatzt und zersprungen. Und dann sagt Jesus zu ihr, eine interessante Stelle: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Manchmal wird ja hier übersetzt an der Stelle: Berühre mich nicht, fasse mich nicht an, weil ich noch nicht zu meinem Vater aufgefahren bin. Aber das kann es eigentlich nicht bedeuten, weil Jesus später von anderen berührt wurde und er Thomas ja auch dazu direkt aufgefordert hat. Was viel mehr Sinn macht aus meiner Sicht, ist, dass Jesus hier sagt: Maria, halte mich nicht fest. Jesus wusste, dass Maria nach seinem Tod meinte, sie hätte ihren Rabbi für immer verloren. Jetzt hatte sie ihn wieder und würde ihn nie mehr loslassen. Aber Jesus versucht ihr ebenso wie den anderen Jüngern beizubringen, dass die Beziehung zwischen ihr und ihm nach der Himmelfahrt nicht weniger, sondern mehr sein würde. Nicht schlechter, sondern besser. Wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, wirst du mich in noch viel besserer Form bei dir haben. Du wirst eine ganz neue Nähe genießen, wirst diese unbegrenzte Gemeinschaft erleben. Nichts in der Welt wird je wieder in der Lage sein, mich von deiner Seite zu reißen. Ich kehre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu deinem Gott. Das beschreibt diese neue Beziehung zu seinem Volk, die es vorher in dieser Art nicht so gegeben hat. Eine innige Beziehung zu Jesus, die wir auch erleben können. Wir können seine Stimme hören, wir können mit Gott kommunizieren. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Jesus hat versprochen, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Auch sein Amt als Prophet führt Jesus jetzt durch uns aus. Menschen können seine Stimme durch uns hören. Wir sind seine Zeugen und bezeugen anderen Menschen, wie der Vater ist. Und wir haben eine Botschaft anvertraut bekommen, die den geringsten Christen im neuen Bund größer macht als Johannes der Täufer, den größten Propheten im alten Bund. Auch das finde ich eine unglaubliche Aussage von Jesus. Er nimmt diese Person im alten Bund, die größte war, Johannes der Täufer. Warum? Weil er der Wegbereiter war für den Messias. Und dann sagt Jesus: Der Geringste im Reich Gottes, im neuen Bund, ist größer als jede andere Person im alten Bund. Größer als Abraham, größer als Mose, größer als David, größer als Elia und Elisa. Leute, lasst uns diese Identität, die Jesus uns zuspricht, wirklich von Herzen annehmen und glauben. Du bist von Gott geliebt und du hast einen Auftrag bekommen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, der in dir lebt und wohnt. Und ich wollte mit dieser Botschaft einfach uns daran erinnern, dass hier etwas zur Himmelfahrt geschehen ist, was uns noch heute verändert, was uns noch heute beeinflusst in einer unglaublichen Art und Weise. Und ich hoffe, dass ein Stück weit das dazu beigetragen hat, dass wir sagen können, nächstes Mal, wenn wir Himmelfahrt feiern, und natürlich meine ich nicht, dass dieses Ereignis jetzt einfach losgelöst ist von den anderen, dass es irgendwie jetzt wichtiger ist, aber dass wir ein neues Verständnis bekommen, dass die Himmelfahrt als Intronisierung, als Coronation, dass hier Jesus eingesetzt wurde als König aller Könige, dass er eine Herrschaft, ein Königtum erhalten hat, was in Ewigkeit nicht vorbeigehen wird und dass wir Teil sind von diesem neuen Königreich. Jesus möchte, dass die Himmelfahrt für uns eine Quelle der Freude und Kraft wird, so wie das die ersten Christen auch erlebt haben. Der Heilige Geist möchte uns die Augen dafür öffnen, damit wir noch mehr in dieser Realität leben und Jesus auch durch uns sein Amt als König, Priester und Prophet ausüben können. Und während die Band hochkommt, würde ich gerne einfach auch noch beten dafür. Jesus, wir möchten dir einfach danken von Herzen, dass du zu Rechten der Majestät sitzt, dass dir alle Gewalt gegeben wurde im Himmel und auch auf dieser Erde. Wir danken dir, dass wir mit hineingenommen sind durch den Glauben in diese unglaublichen Realitäten, dass wir mit dir gekreuzigt wurden, wie dein Wort es sagt, dass wir mit dir begraben wurden, dass wir mit dir auferweckt wurden, dass wir auch mit dir in den Himmel aufgefahren sind, wie es im Epheserbrief heißt, dass wir mit dir jetzt schon sitzen auf dem Thron und dass wir schon mitherrschen und mitregieren in einer geheimnisvollen Art und Weise. Jesus, du willst, dass wir diesen Frieden erleben, der aus dem Wissen kommt, dass unser Leben und die ganze Welt in deiner Hand liegt, dass du der König bist über alles, dass wir die Gewissheit darüber erleben, dass du für uns beim Vater als Priester eintrittst und für uns betest und dass wir die Freude über diese innige Gemeinschaft mit Jesus, mit dir als Prophet erleben, der uns einfach den Vater immer wieder neu offenbart und seinen Namen immer wieder neu offenbart. Danke, Jesus, für deine unglaubliche Liebe uns gegenüber, dass du für uns eintrittst, für uns betest und dass du uns als Geschwister verbindest, als dein Volk, dass wir wichtig sind, dass wir eine Bedeutung haben in dieser Welt. Trotz aller Unzulänglichkeit, trotz aller Schwachheit, dass deine Kraft in unserer menschlichen Schwachheit zur Vollendung kommt. Amen.